Menschen haben Hunger, sprich, es gibt Kannibalismus zum Teil. Menschen haben Menschen gegessen, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Und es kommt dann schon der erste Konflikt zwischen den Bolschewiki und den Bauern. Jetzt haben die Bauern ihr Land und jetzt verteidigen sie es ja auch mit der Waffe. Aber die Städte müssen ernährt werden, die Truppen müssen ernährt werden. Und so kommen dann schon wieder bewaffnete Gruppen des Staates in die Dörfer und nehmen Nahrungsmittel weg, um die Städte zu ernähren. Das ist der sogenannte Kriegskommunismus damals. Der Kriegskommunismus, das heißt, von Aufbau einer Wirtschaft kann man da nicht reden. Es geht wirklich ums nackte Überleben und da wird requiriert. Also dass die bewaffneten Bolschewiki requirieren Nahrungsmittel auf dem Land und da beginnen natürlich schon erste Entfremdungserscheinungen nicht zwischen der Massenbasis, der bäuerlichen Massenbasis und der bolschewistischen Partei.
Das sagt Georg Filbert, Historiker aus Marburg. Und damit bleiben wir dabei bei einer Auseinandersetzung mit der Oktoberrevolution. 1917 jährt sich zum 100. Mal die Oktoberrevolution in Russland. Und das Schicksal und überhaupt der ganze Verlauf dieser hängt ganz entscheidend zusammen mit der sogenannten Agrarfrage, also mit dem Verhältnis der Bauern zur Revolution. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts überwog in Russland noch die agrarische Produktion. Die große Überzahl der Bevölkerung lebte auf dem Land. Jede gesellschaftliche Umwälzung hing also vom Verhalten der Bauern ab. Und aus diesem Grund wollen wir an dieser Stelle einen genaueren Blick werfen auf die Lage der Bauern vor der Oktoberrevolution. Dazu hören wir Franziska Schiedewy, Historikerin, tätig am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Universität in Jena.
Die Agrarfrage war in aller Munde, ist bis zur Oktoberrevolution, das muss man auch sagen, auch nicht zufriedenstellend gelöst worden für die Bauernschaft, sodass hier ein Problem schwelte und ausbrach und das sich natürlich im gesamten Zarenreich ganz unterschiedlich darstellte, aber eben als Problem darstellte. Die Frage stellt sich zum Beispiel, warum machen Bauern in Sibirien eine Revolution, wenn es dort überhaupt keine Grundbesitzer oder konkurrierenden Großgrundbesitzer gab, sondern eben nur Bauern. Da ist die Frage ganz anders, wie zum Beispiel in den großen landwirtschaftlichen Gebieten, wo es eine enorme Konkurrenz zwischen großen nichtbäuerlichen und auf eben gewinnorientierten Gutsbetrieben gab und der bäuerlichen Wirtschaft oder wiederum in den westlichen Gebieten, wo wiederum auch ganz andere Fragestellungen vorherrscht.
Die Bauern selber sind kein monolithischer Block. Es gibt da auch nochmal unterschiedliche Stellungen, vielleicht auch unterschiedliche Probleme, mit der sie zu tun hatten. Mhm. Wenn man das so allgemein sagen kann, in welcher gesellschaftlichen Stellung waren denn die Bauern im Zarenreich in der Zeit vor der Revolution?
Das kann man schon relativ pauschal beantworten. Sie waren in einer relativ unteren gesellschaftlichen Stellung. Sie waren lange Zeit der Körperstrafe noch unterworfen gewesen im Gegensatz zu den privilegierten Ständen. Die Körperstrafe war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein wesentlicher Streitpunkt, wenn es darum ging, die Lage der Bauern zu beurteilen. Und allein schon dieser Punkt deutet natürlich darauf hin, hier von also Nichtprivilegierung zu sprechen. Sie waren wirtschaftlich gesehen ganz unterschiedlich aufgestellt. Da spielten viele Faktoren eine Rolle. Auf jeden Fall kann man auch nicht davon ausgehen, dass es allen Bauern durchgängig immer schlechter ging. Das war die hauptsächlich vertretene These, sondern auch hier muss man genauer hingucken und kann verschiedene Gründe finden, warum manchen einzelnen Bauern in ihren Gemeinden auch der Aufstieg gelang, allerdings dann eben nicht aus dem Bauernstand heraus unbedingt, oder warum es teilweise auch manchen Gemeinden dann wirklich sehr, sehr schlecht ging, sodass sie dann auch zu Abwanderung gezwungen waren.
Soweit die Historikerin Franziska Schiedewy zur Situation der Bauern vor 1917. Ziemlich genau vor 100 Jahren fand ja die Oktoberrevolution statt. Der Kommunismus, auf den diese Oktoberrevolution dann doch irgendwie zielte, der kam nicht zustande. Und das bringt ein paar Fragen mit sich. Nicht nur die Frage, wie überhaupt der Stalinismus dann siegen konnte, oder die Frage, wie kommunistisch war eigentlich der Realsozialismus, sondern noch ganz andere Fragen, die sich im Folgenden Hannes Giesler-Forlan anschaut.
Die klassische Position der Bauern, der unterdrückten Bauern auch, haben eigentlich eher die Sozialrevolutionäre. Das war eine andere Strömung innerhalb Russlands gehabt. Die Bolschewiki hatten ihre Basis eher in den Städten. Und erst im Laufe des Jahres 1917 haben die Bolschewiki zeitweise die Bauern auf ihre Seite gezogen, weil sie dort Frieden gefordert haben. Die Bauern hatten keine Lust mehr, diese ständigen Tribute an den Krieg zu zahlen in Form von Menschenleben ihrer Söhne, in Form von mehr Produkt, was sie an die Armee abtreten mussten. Und das andere war, was eine sehr antikommunistische Forderung eigentlich war, dass die Bolschewiki den Bauern Land versprochen haben. In der kommunistischen Theorie über Landwirtschaft ist die Position, den Bauern Land zu geben zum Selbstanbau, gibt es die eigentlich nicht. Also es war seit Marx klar, und das kann man auch bei Rosa Luxemburg lesen, das kann man bei Kautsky lesen, das kann man auch bei Lenin lesen, dass das Land nationalisiert oder sozialisiert werden soll, der Boden, und dass man dann schon in eine Richtung drängt, dass die Bauern eher in Genossenschaften, Wirtschaften und Industrie und Landwirtschaft in einer planmäßigen Assoziation verschmelzen. Und das war Taktiererei von den Bolschewiki, dass sie dann mal eine Zeit lang den Bauern aus dem Herzen gesprochen haben. Also diese Entfremdung, von der der Vorredner gerade gesprochen hat, Herr Fühlwert, würde ich sagen, das war der Normalzustand. Die Bauern haben sich, ohne dass ihnen da die Bolschewiki bei geholfen haben, sondern die haben sich im Chaos von 1917 das Land selber genommen. Und aus Schwäche heraus haben die Bolschewiki das erstmal akzeptiert. Aber klar war für die Bolschewiki, dass sie perspektivisch das Land nicht als das Land der Bauern betrachten, sondern als Land der Gesellschaft, und dass sie auch das Brot, was die Bauern produzieren, nicht nur als Brot betrachten, worüber die Bauern verfügen, sondern dass das gefälligst das Brot für die Gesellschaft sein soll. In diesen Wirren 1917 hat sich die Zahl der Bauern in der Sowjetunion sogar nochmal erhöht. Von 15 auf 20 Millionen Bauernwirtschaften, weil die Bauern sich teilweise das Land des Grundadels angeeignet haben. Und das waren allerdings diese vielen kleinen Bauernwirtschaften, die haben höchstens ein Mehrprodukt von 10-20% geschaffen. Und das hat für die Städte nicht ausgereicht. Und das hat auch für eine Industrialisierung nicht ausgereicht. Da hätte wesentlich mehr kommen müssen von den Bauern. Und deswegen haben sich die Bolschewiki das Brot, hat sich der Staat, die Sowjetmacht, das Brot erst gewaltvoll geholt im Kriegskommunismus, um die Städte zu ernähren. Haben dann aber gemerkt, dass es eine Raubökonomie ist, dass dadurch die Landwirtschaft nicht entwickelt wird, weil die Bauern gar keinen Sinn darin gesehen haben, mehr zu produzieren, weil es wird ihnen ja sowieso geraubt, und haben dann halt aus der Not heraus eine neue ökonomische Politik begonnen, in der sie ja den Bauern marktwirtschaftliche Freiheiten, von kapitalistischen will ich gar nicht reden, aber marktwirtschaftliche Freiheiten gelassen haben und gehofft haben, die Bauern können dann ihre Produkte selber verkaufen, können selber Profit erwirtschaften, können den Profit in die Landwirtschaft investieren und produzieren dann im nächsten Turnus noch mehr Getreide. Und so haben die Bolschewiki gehofft, auf einem längeren Weg eine Industrialisierung anzustoßen. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. In der neuen ökonomischen Politik ging es den Bauern wirtschaftlich zeitweise besser, aber es war nicht so, dass das Produkt großartig gestiegen ist.
Ja, Hannes Gieser-Volland schaut sich den Prozess der ursprünglichen Akkumulation an und fragt, warum diese ursprüngliche Akkumulation in der Sowjetunion auf Verstaatlichung der Produktionsmittel hinauslief und eben nicht auf Vergesellschaftung.
Die Frage ist auch, ob wir ohne diesen gewaltsamen Prozess der ursprünglichen Akkumulation, sei es jetzt kapitalistisch oder sozialistisch, ob wir dann in Städten leben könnten. Ob diese Urbanisierung und Industrialisierung immer Gewalt voraussetzt. Also ich kann diesen Prozess der ursprünglichen Akkumulation nur langsamer denken. Aber wenn wir Smartphone benutzen wollen, Computer benutzen wollen, Transportmittel benutzen wollen, genug zu essen haben wollen und in Städten leben wollen, dann setzt das die Agrarrevolution voraus. Und es ist schwer, das anders zu denken. Also die Frühsozialisten denken das teilweise noch anders, die Kommunen wirklich als Kommunen auf dem Land denken. Das sind dann aber auch Kommunen, wo die Leute relativ schwer arbeiten müssen und wo dieses höhere kommunistische Prinzip, dass da jeder auch nach seinen Fähigkeiten arbeiten kann und trotzdem, egal wie viel er Arbeit nach seinen Bedürfnissen erhält, die lassen sich in solchen Kommunen natürlich schwer ausdenken. Also man lebt von der Hand im Mund, produziert wenig Überprodukt und wenn mal ein Jahr lang Dürre ist, dann droht man schon zu verhungern. Also insgesamt die Frage der Industriegesellschaften ist eine Frage, ob das ohne die Vertreibung der Bauern und der Subsistenzwirtschaften vom Land zu denken ist. Und die gleiche Frage stellst du jetzt mal völlig richtig in Bezug auf den Kommunismus. Und dann denke ich, wenn das ein Kommunismus ist, der wirklich darauf hinausstrebt, dass die Quellen des Reichtums voller fließen, dann ist das halt schwer mit urtümlichen Agrarverhältnissen zu denken oder unmöglich zu denken.
Soweit Hannes Giesler vor Lahn. Vor fast genau 100 Jahren hat in Russland eine Revolution stattgefunden, die die Weltgeschichte mitbestimmt hat und die vor allem auch für die Geschichte der Arbeiterbewegung von zentraler Bedeutung war. 100 Jahre Oktoberrevolution nehmen wir an dieser Stelle zum Anlass, um uns genau mit dieser nochmal auseinanderzusetzen. Helmut Dahmer, nun zu den langfristigen Folgen der Oktoberrevolution.
Seit den 60er Jahren gab es in der Sowjetwirtschaft schrumpfende Zuwachsraten, Stagnationsgefahr, gesteigert durch das Wettrüsten. Nicht? Die Sowjetunion, die Stalin, die nachstalinische Führung, glaubte, sie kann sich und ihr System nur retten durch nukleare Bewaffnung. Und das Wettrüsten hat sozusagen wie ein Klotz am Bein dieser sowjetischen Wirtschaft gewirkt. Und alle Reformen, die versucht wurden, Stichwort Lieberman, Trapeznikow, schon in den 60er Jahren, waren zum Scheitern verurteilt. Und man kann sagen, dass dann die sowjetische oder die russische Nomenklatura als letzte Reform eine Rückkehr zum Kapitalismus auf die Tagesordnung gesetzt hat, die charakteristischerweise auf keinen nennenswerten Widerstand im Lande gestoßen ist. Also man könnte ja denken, in dem Augenblick, in dem die herrschende Oligarchie abdankt, würden die Arbeiter und Bauern dieses Riesenlandes längst starke Klassen, die auf dem Rücken der Industrialisierung neu konstituiert, nach der Macht greifen. Oder sagen wir ganz vorsichtig, das Staatseigentum mit Beschlag belegen durch selbstverwaltete Betriebe, selbstverwaltete Kolchosen und so weiter und so weiter. Nichts dergleichen ist passiert, sondern die Oligarchie hat sich als eine kapitalistische Klasse der Möglichkeit nach oder als eine prokapitalistische Kaste entlarvt und das Staatseigentum unter sich aufgeteilt. Nicht die heutigen Formen, die wir aus Putin-Russland kennen, sind ja die, dass die Oligarchen und die Staatsmacht und die Kirche wie in uralten russischen Tagen eine unheilige Allianz gebildet haben, die in der unseligen Tradition dieses Landes sich gegen die aufmüpfigen Minderheiten richtet.
Ja, das sagt Helmut Dahmer. Hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht zur Psychoanalyse, zur kritischen Theorie, zum Marxismus und auch zur Geschichte des Kommunismus. Zu den Folgen des Jahres 1917 gehört sicherlich auch das, was aktuell in Russland passierte. Es gab zum Beispiel eine Demonstration zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution, die wirkt durchaus skurril und auch etwas folkloristisch, wie Ute Weinmann berichtet, die seit Jahren in Moskau lebt.
Man muss dazu sagen, es hat an dem Tag mehrere Veranstaltungen gegeben, Kundgebungen oder kleine Demonstrationen auf der Straße von verschiedenen linken Gruppierungen. Ich bin nur zur größeren gegangen, zu der die kommunistische Partei KPRF aufgerufen hatte, einfach deswegen, weil ich wissen wollte, wie viele Leute sie auf die Straße bekommen. Es waren nicht allzu viele, muss man sagen, aber die Stimmung war wirklich extrem gut, also viel besser, als man das sonst gewohnt ist, viele fröhliche Gesichter, trotz dieser oder vielleicht gerade aufgrund der vielen Stalin- und Lenin-Porträts, die man dort gesehen hat, waren auch viele junge Leute da und es ist eben der richtig große Anteil von ausländischen Teilnehmenden aufgefallen, die, wie ich dann erfahren habe, eingeladen waren von der KPRF zu kommen. Die haben für ihre Reisekosten selber getragen, aber ihr Aufenthalt wurde auf Staatskosten, sozusagen zur Staatskasse bezahlt. Das Jahr 1917 ist erstmal ein großes Problem, das man aber nicht umgehen kann. Und so ist es einfach, dass, sagen wir mal, diejenigen, die sich immer schon auf das Jahr 1917 bezogen haben, sich natürlich auch jetzt damit beschäftigt haben, wie die Kommunistische Partei oder diverse kleinere linke Gruppierungen, auch die Historische Gesellschaft hat sich damit ausführlich sogar beschäftigt. Also es gab zum Beispiel extra für das Jahr 1917 bestellt eine Handreichung, ein Methodenhandbuch für Lehrer, Lehrerinnen in den Schulen, die interessanterweise einen Historiker ausarbeiten durfte, der jetzt zur anarchistisch-kommunistischen Linken zu zählen ist. Also keiner von den, sagen wir mal, klassischen roten Historikern. Also es gab durchaus Versuche, auch gewisse aufklärende Aspekte reinzubekommen, zumindest mal im Bildungsbereich. Also in den Medien jetzt natürlich relativ viele Berichte darüber. Das gab zum Beispiel eine Serie Trotzki. Aber es gab, also trotz diesem doch medialen Präsenz und auch vielen Konferenzen zum Thema, wenig aufklärerische Elemente. Ja, also es lag schon sehr dieser Aspekt der Versöhnung im Vordergrund, was sozusagen als Devise ausgegeben worden ist, also die Roten mit den Weißen zu versöhnen. Interessanterweise, es gab mehrere Umfragen zu dem Thema, inwiefern die Menschen in Russland überhaupt wissen, was ihre Vorfahren zu dem Zeitpunkt gemacht haben, auf welcher Seite sie gekämpft haben, haben sie gekämpft, wer waren sie überhaupt? Und da ist sehr, sehr wenig Wissen da. Ja, also viele, also 40% der Russen wissen nicht, auf welcher Seite ihre Vorfahren gekämpft haben. Man fantasiert sich auch viel darüber zusammen, wie wer die Vorfahren gewesen sind vor der Revolution. Das spielt eine große Rolle, so die persönliche Einstellung, aber in Bezug auf die politische Wertung, finde ich, ist es wirklich schwierig, weil das, was jetzt diskutiert worden ist, nicht wirklich viel aufklärerisches Potenzial hatte. Erstmal ist es so, dass zu Sowjetzeiten die Sowjetrevolution 1917 immer diskutiert worden ist im Sinne von, ja, das ist ein großer Sieg, das ist ein wichtiges Jahresdatum, aber was genau zu der Revolution geführt hat, welche Folgen es gehabt hat. Es macht es wirklich schwer, dort jetzt sozusagen eine gesellschaftliche Debatte zu führen unter der Beteiligung von vielen Menschen, die davon geprägt ist, dass Wissen vorhanden ist. Ja. Und gerade jetzt, wo der Staat seinerseits wieder stark versucht, die ideologischen Narrative selbst zu bestimmen, macht es das schwierig. Es gibt den Diskurs über den Stalinismus, aber weniger die Debatte darüber, wie es dazu kommen konnte, als welche Auswirkungen der Stalinismus hat. Und die hat er natürlich bis heute. Und das ist sehr präsent. Und das merkt man gerade in Bezug zum Beispiel auf die Diskussion über Familienbiografien. Aber eine Ursachendebatte, würde ich sagen, wurde eher verhindert oder zumindest mal nicht gefördert.
Soweit Ute Weinmann. Zu ihrem Eindruck zu den Feiern der Oktoberrevolution, knapp 2000 Teilnehmer hat Ute Weinmann ausgemacht. Nicht wenige sind für dieses Ereignis aus dem Ausland angereist. Stalin wurde in Porträts gehuldigt. Sehr unangenehm das, unangenehm auch für Helmut Dahmer die Situation in Russland aktuell. Er spricht von einer Amnestie, wenn er sich zu den Verhältnissen in Russland und denen von 1917 verhält.
Man kann an der Stelle auch sagen, dass die heutige Russische Föderation das Welthauptquartier der Amnesie, also des kollektiv verordneten Vergessens ist. Das haben wir gerade in diesem Jahr gesehen, also 1905, 1917. Die Revolutionen sind für die heutige Putin-Führung allenfalls eine Angelegenheit der Verlegenheit. Und der Rückschritt jetzt nicht der Ökonomie, sondern der Rückschritt des Bewusstseins zeigt sich vielleicht am deutlichsten darin, dass auf dem Roten Platz eine kleine Restgruppe der Kommunistischen Partei unter Führung von Zyuganow demonstriert hat und nebeneinander große Stalin- und Lenin-Bilder gezeigt haben, als sei das alles eins. Und diese Gruppe ist völlig einflusslos, wird vom Kreml geduldet, nur damit sozusagen die allerältesten Ex-Parteimitglieder noch eine kleine Heimat haben. Also das hat überhaupt keine politische Relevanz.
Dennoch ist dieser Bezug 1917 natürlich wichtig für die Gesellschaft heute. Ne? Also viele stellen sich die Frage danach, wer waren die Vorfahren zu dem Zeitpunkt? Ja, und wie ich schon gesagt habe, da wird auch ziemlich viel fantasiert. Also zum Beispiel bei Umfragen kamen Ergebnisse raus, dass nur etwa 45% angeben, dass ihre Vorfahren Bauern waren. Und das ist eigentlich eine wichtige Frage. Das ist auch eine Frage in Bezug auf das gesamte Gewaltpotenzial. Denn es ist ja nicht so, dass nur die die Bolschewiki Gewalt angewendet haben. Man hört heutzutage auch sehr wenig über die Gewalt der Weißen. Es geht viel um Versöhnung, aber es geht eigentlich weniger um die Gewalt, die von beiden Seiten ausging, mehr um die Gewalt, die von einer Seite ausging. Wobei es ja definitiv so ist, dass immer die Landbevölkerung, die ja definitiv den größten Teil, den überwiegenden Teil der Bevölkerung ausgemacht hat, diese Landbevölkerung hat mehr Rechte eingefordert und selbst die Übergangsregierung hat, also der Wirtschaftsminister der Übergangsregierung, mehrere Tage vor dem Oktoberumsturz gesagt, so, wir müssen zu härteren Maßnahmen greifen, weil unsere Preispolitik, sie haben die Preise schon erhöht für Getreide und Lebensmittel, nicht greift. Das heißt, es ist angekündigt worden, dass es zu mehr Gewalt kommt. All diese Fragen werden aber nicht diskutiert, weil man dann natürlich auch irgendwann früher oder später darauf kommen wird, dass das Gewaltmonopol des Staates heute auch Auswirkungen hat auf die Gesellschaft und auf deren Befindlichkeiten. Und wir leben hier in der Wirtschaftskrise. Das macht sich bemerkbar. Ja, auch die Unzufriedenheit nimmt zu. Und da hat die Regierung natürlich wenig Interesse daran, Ursachenanalyse zu betreiben.